Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Maria und der Paragraph. Wir wollen uns in diesem Podcast mit der Geschichte des Paragraph 218 auseinandersetzen. Der Anlass ist das 150-jährige Bestehen des Paragraphen. Weitere Informationen findet ihr unter mariaundderparagraph.de. Der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt des Müssenberg-Forums Berlin und dem Historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Weitere Informationen und unsere digitale Ausstellung findet ihr in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Hören! Heute interviewe ich Franziska Rauchut, die wissenschaftliche Koordinatorin des Digitalen Deutschen Frauenarchivs, DDF. Wir werden über die Arbeit des feministischen Portals reden, was diese ausmacht und ihre Wichtigkeit für unsere Gesellschaft. Zum Paragraphen 218 haben Sie dieses Jahr ein Dossier angefertigt, den uns Franziska auch vorstellen wird. Hallo Franziska, willkommen in unserem Podcast.
Hallo Ella, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
So, meine erste Frage an dich mal, wie bist du zum DDF gekommen und was hat dich dorthin gebracht?
Ja, also ich bin seit Anfang 2021 die wissenschaftliche Koordinatorin des DDF und vielleicht so ein paar Grundbemerkungen vielleicht vorab zum DDF. Das DDF gibt es als ein Projekt seit 2016 und 2 Jahre später ging dann das Digitale Deutsche Frauenarchiv online und erhält dann seit 2020 jetzt eine institutionelle Förderung vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend und als ein Fachportal für die deutschsprachige Frauen- und Lesbenbewegungsgeschichte. Und das heißt, seit diesem Zeitpunkt können wir tatsächlich auch in die Gesellschaft wirken und auch nachhaltig queerfeministisches Wissen für die nächsten Generationen in einem digitalen Raum aufbewahren und zur Verfügung stellen. Und das war für mich tatsächlich auch so ein großer Reiz als Medienwissenschaftlerin, an dieser Geschichte, an dieser Entwicklung mitzuwirken. Und tatsächlich ist das etwas, was mir sehr, sehr großen Spaß macht, an der digitalen Zukunft von Frauen- und Lesbenbewegungsgeschichte jetzt mitzuarbeiten und auch darüber nachzudenken, wie wir diese progressiv gestalten können.
Okay, das klingt schon mal ziemlich spannend. Also was macht ihr dann konkret, also wenn du dort bist, was sind deine Haupttätigkeiten und die Menschen, die daran beteiligt sind? Also du meintest, du bist Medienwissenschaftlerin. Gibt es andere WissenschaftlerInnen oder was macht ihr mit der Archivierungsarbeit? Wie sieht euer Alltag aus?
Ja, also ich sage erstmal ein bisschen was zu unseren Aufgaben und zu unserer Arbeit und was wir so komplex von uns denken, sage ich nachher noch ein bisschen was zu unserem Team und wer wir so sind. Also wir digitalisieren und wir kontextualisieren feministische Geschichte und wir sind dabei eigentlich selber eher ein Fachportal als ein Archiv. Und das heißt, wir betreuen zum einen den Metakatalog, der ist 2015 online gegangen und er versammelt die Daten von über 42 deutschsprachigen Frauen- und Lesbenarchiven, Bibliotheken und Erinnerungseinrichtungen, die wiederum alle im IDA-Dachverband organisiert sind. Und IDA, das steht so für Informieren, Dokumentieren, Archivieren. Das ist eine große Aufgabe, die wir haben. Dann eine weitere ist, wir digitalisieren Wissen. Wir arbeiten mit an der Langzeitarchivierung von Wissen und von Dokumenten, von Quellen. Und wir bündeln auch dieses queerfeministische Wissen. Das heißt, wir schreiben Essays, zum Beispiel zu Netzwerken, zu Themen, auch zu Akteurinnen. Also wenn ihr euch das mal angucken wollt, unter digitales-deutsches-frauenarchiv.de, da kann man sehr schön so Akteurinnen-Netzwerke der sogenannten alten und neuen Frauenbewegung sehen, die wir erstellt haben. Und zudem fördern wir auch Erschließungs-, Erfassungs- und Digitalisierungsprojekte mit einem Projektefonds. Und das alles machen wir mit einem 12-köpfigen Team. Wir sind Historikerinnen, wir sind BibliothekswissenschaftlerInnen, Informatikerinnen, Rechtsexpertinnen. Wir haben eine Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen und Geschäftsführung. Und ich bin die Koordinatorin. Ich arbeite in der Funktion inhaltliche Konzepte für das DDF und gebe Strategieimpulse. Ich bin für Vernetzung, Kommunikation im DDF, aber auch mit unserem Dachverband, dem IDA-Dachverband, den ich kurz schon angesprochen habe, zuständig und auch für die Gremienbetreuung. Also wir werden vom Digitalen Deutschen Frauenarchiv auch von 3 Gremien flankiert, dem Wissenschaftlichen Beirat, der Fachkommission und der Jury. Und die Jury ist zum Beispiel die, die über diesen Projektefonds entscheidet und auch über Anträge, die dort gestellt werden, also über das Geld im Endeffekt für Digitalisierungsprojekte im Feld queerfeministischer Bildung und Forschung.
Also ein sehr diverses Team, sehr viele verschiedene Tätigkeiten. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ich würde mich fragen, dann, ihr macht dann sehr viel Archivierung, aber auch Digitalisierung, also Information. Was sind die größten Hürden dieser Arbeit, also wenn es vor allem um Frauen- und Lesbengeschichte geht?
Ja, tatsächlich haben wir sehr viele Hürden in unserer Arbeit, mit denen wir täglich zu tun haben. Also erstens ist es tatsächlich häufig kriminalistischer Spürsinn nötig, um Frauen- und Lesbengeschichtswissen zu finden, um das zu kontextualisieren. Das ist eine Hürde. Eine weitere ist, dass wir jetzt gerade im Bereich von Frauen- und Lesbenbewegungsgeschichte viel mit ungehobenem, mit sogenanntem grauen Material, ne, in Archiven, aber auch in Privatbesitz zu tun haben. Und dann, wenn wir explizit über zum Beispiel lesbische Dokumente sprechen, dann stehen wir vor dem Problem, dass Angehörige oft im Nachhinein lesbische Spuren zum Beispiel tilgen und dieses Material vernichtet haben. Manchmal tun und taten dies aber auch die lesbischen Frauen selbst, weil sie nicht wollten, dass ihr Lesbischsein öffentlich gemacht wird, auch nach ihrem Tod nicht. Und das ist auch ein gängiges Phänomen, das kennen wir auch natürlich aus der Forschung. Generell ist das ein gängiges Phänomen bei Dokumenten von marginalisierten Gruppen. Mhm. Und noch eine weitere Hürde ist sicherlich, wir hatten in der Geschichte eine starke Zäsur mit der Zerstörung von Frauen- und Lesbenbewegungsgeschichte und ihren Dokumenten durch den Nationalsozialismus. Also wir haben eben leider nicht die Bibliothek von Anita Augsburg und Lida Gustave Heimann. Und auch die Situation in der DDR war sehr schwierig. Also feministisches Wissen wurde da selten staatlich gesammelt. Und das Lila Archiv oder die Grauzone zum Beispiel aufzubauen, damit mussten die Frauen ganz privat anfangen. Ne? Mhm. Vielleicht als letztes noch eine Hürde, eine organisatorische Hürde. Mit der Marginalisierung geht auch oft eine mangelhafte finanzielle Ausstattung hier einher. Also für Helmut Kohl wird jetzt problemlos wahrscheinlich eine Stiftung eingerichtet. Aber für bedeutende Frauenpersönlichkeiten, egal aus welchem Bereich, da ist es immer noch sehr schwierig. Ne? Mhm. Und ich halte da so ein bisschen mit Luise Otto Peters, wenn wir uns nicht selbst um unsere Belange kümmern, dann kümmert sich halt niemand darum. Und das gilt eben immer noch. Ja, und vielleicht noch eine inhaltliche Hürde. Ich jetzt so viel organisatorische gerade benannt habe, aber inhaltlich geht es auch darum, für uns beständig zu reflektieren. Aber generell gilt es natürlich für alle Erinnerungseinrichtungen, dies zu tun, aber auch in diesem konkreten Fall auch für das Digitale Deutsche Frauenarchiv immer zu schauen, dass es nicht nur eine, sondern immer viele Frauen- und Lesbenbewegungen gab und gibt. Und da gilt es dann immer zu differenzieren, also von welcher sprechen wir gerade, welche präsentieren wir, welche rücken wir in den Vordergrund. Und wir bemühen uns sehr, dass zum Beispiel offiziell Randgebietiges auch immer selbstverständlich dazugehört, ne? Und dass wir das auch widerspiegeln können. Also Intersektionalität ist zum Beispiel ein wichtiges Thema für uns.
Das kommt gut zu meiner nächsten Frage eigentlich, weil du meintest schon, ihr arbeitet auch queer-feministisch und ich wollte dann fragen, okay, ob ihr eure Arbeit auch zu anderen Themengebieten auch erweitert, also zu Queer Studies, also wahrscheinlich ja, wie du schon mal erwähnt hattest, aber auch Intersektionalität und ja, ich glaube, das ist schon mal, was du erwähnt hattest, ihr müsst ständig reflektieren und überlegen, welche Themen ihr jetzt da dann mit einbezieht und um niemanden einfach auszuschließen, aber genau, wie geht ihr damit um?
Ja, also tatsächlich ist es so, wir erweitern unsere Datenbanken und unsere Kataloge ständig. Also bei uns gibt es keinen Tag ohne Wachstum. Wir haben ein wahnsinniges Datenaufwachstum, kann man sagen. Mhm. Und wenn wir jetzt über Intersektionalität oder Queerstudies, was du gerade angesprochen hast, sprechen, dann ist es so, das gehört schon selbstverständlich und eigentlich auch von Anfang an zu unserer Sammlungs- und Digitalisierungsgeschichte. Und die sind eigentlich auch, wenn man mal genau hinguckt, konstitutiver Bestandteil der Frauen- und Lesbenarchive im deutschsprachigen Raum. Also wir haben zum Beispiel vom FSBIT, das ist das feministische Archiv in Berlin, haben wir Bestände zu Audre Lorde und Maya Jemen, die wir auch zeigen in Form von Digitalisaten im digitalen deutschen Frauenarchiv. Wir haben viele Uni-Archive, die bei uns Sachen einspeisen, zum Beispiel auch die Zentralbibliothek für Frauenforschung, Gender und Queer Studies in Hamburg. Also darüber haben wir auch viele Spuren in Queer-Studies-Themen, Queer-Studies-Forschungsfelder, die man sich bei uns auch angucken kann. Und wie gesagt, aber tatsächlich ist es so, dass über diese Formen des digitalen Archives, die wir haben, das relativ schnell möglich ist, dass wir auch auf aktuelle politische Entwicklungen, auch gerade in Frauenbewegungen oder in queer-feministischen Bewegungen, Lesbenbewegungen, auch reagieren können und das auch tun. Das ist auch unser Anspruch tatsächlich. Mhm.
Ja, also du hast gerade bei feministische Bewegungen erwähnt. Was ich auch gern wissen würde, ist, profitiert dann auch von eurer Arbeit, also außer aktiven feministischen Menschen? Also nutzen das auch Schulen? Und auch ganz frech gefragt, wir suchen auch cis-hetero-Männer euch. Also wie ist einfach die Lage bei den NutzerInnen?
Also wir haben tatsächlich sehr diverses Publikum und wir haben große Öffentlichkeiten, die wir ansprechen. Wir kriegen sehr viele Medien- und PolitikerInnen-Anfragen, also auch von großen Fernsehanstalten, auch mal von der Bundeszentrale für politische Bildung, aber tatsächlich auch von FachpolitikerInnen für ihre Reden oder eigene Dossiers, die sie anlegen wollen. Wir haben Anfragen für Zeitzeuginnen-Interviews. Wir haben aber auch Schülerinnen-Anfragen tatsächlich, also für Projektarbeiten oder Projektwochen, auch von Studierenden, für Hausarbeiten, Abschlussarbeiten und unser ganz klassisches Publikum auch WissenschaftlerInnen, die für Forschungsprojekte anfragen. Also ich kann ja mal eine Geschichte erzählen, was uns eben wirklich tatsächlich sehr besonders freut, ist so ein Fall wie folgender. Mhm. Neulich haben wir eine Mail bekommen von einer Mutter, deren Tochter ein Referat halten sollte über Frauenbewegungsgeschichte, und die hat halt ihr Referat komplett im digitalen deutschen Frauenarchiv recherchiert und sie hat dann halt auf das Referat eine 1 bekommen, und wir sind dann in der Familie essen gegangen und haben das gefeiert, und die Mutter hat sich halt so darüber gefreut, dass sie uns halt das rückmelden wollte und hat uns dann eben eine Mail geschrieben und diese Geschichte erzählt, und haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut, und dann haben wir gewusst, ja, wir vermitteln feministisches Wissen in die Gesellschaft.
Oh, das ist so schön zu hören, wirklich, so eine tolle Geschichte. Ja, sollte man echt mehr davon hören. Das freut mich gerade auch sehr.
Ja, und zu deiner Frage vielleicht noch mit den Cis-Hetero-Männern. Also das ist bei uns, wir haben auch einen Cis-Hetero-Mann in unserem Team. Und also ich würde sagen, dass tatsächlich die Identitäten sind nicht so wichtig wie die Inhalte, die wir vermitteln. Ne? Und jeder interessierte Mensch sollte das digitale deutsche Frauenarchiv irgendwie auch nutzen können. Ne? Und unser Ziel ist es, feministisches Wissen tatsächlich auf allen Wegen in die Gesellschaft einzuspeisen und da auch nutzbar zu machen. Und das schließt natürlich Cis-Hetero-Männer als ja vermutlich immer noch die Hälfte der Gesellschaft auch natürlich mit ein. Und auch für die Forschung etc. pp. Spielt das ja dann auch eine große Rolle.
Ja, total. Ich würde jetzt zu dem Thema unserer Ausstellung kommen, das heißt also die Geschichte vom Paragraphen 218. Also dieses Jahr ist sozusagen 150 Jahre Jubiläum. Und kannst du vielleicht ein bisschen von eurem Dossier zum Thema erzählen?
Ja, tatsächlich haben wir, so wie ihr eure Ausstellung gemacht habt, haben wir uns auch eben genau zu diesem Jubiläum damit sehr intensiv beschäftigt. Und wir haben ein über 40 Beiträge beinhaltendes Dossier, ein Fachdossier herausgebracht im Mai 2021, und das trägt den Titel Paragraph 218 und die Frauenbewegung, Akteurinnen, Debatten, Kämpfe. Und im Dossier haben zahlreiche Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen und Archivarinnen mitgewirkt, und wir haben uns angeschaut die Diskussion weiblicher Selbstbestimmung und feministischer, auch internationaler Bewegung der letzten 150 Jahre in Bezug auf den Paragraph 218. Und ja, die Autorinnen, die führen tatsächlich die Leserinnen so vom Kaiserreich, da fangen wir an, durch die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus, und dann gibt es Schlaglichter auf progressive Entwicklung in der DDR und in der BRD und auch auf Rückschritte im Zuge der deutschen Einheit, bis wir dann auch in der Jetzt-Situation sind. Und wir gucken so tatsächlich auf verschiedene Komplexe, also auf Justiz, Medizin, Feminismus der letzten 150 Jahre. Wir haben zum Beispiel ein Essay zum Film Kreuzzug des Weibes von 1926 zur Problematik in der Weimarer Zeit. Und wir haben auch ein Essay darüber, wie mit welchen hanebüchenen Mitteln illegale Abtreibungen durchgeführt wurden. Und so weiter und so fort. Also tatsächlich haben wir versucht, den Fokus sehr, sehr weit zu spannen und aus kulturellen, medienwissenschaftlichen, historischen, politikwissenschaftlichen Perspektiven diesem Themenfeld anzunähern. Ja.
Ist auch spannend zu hören, wie ihr darüber gearbeitet habt und so, weil, also wie in unserem Team, als wir auf die Ausstellung gearbeitet haben, mussten wir mit verschiedenen Kenntnisstand anfangen, und wir mussten sehr oft so Aha-Momente haben, weil wir zum Beispiel auch realisieren müssten, dass den Kampf gegen den Paragraph 218 jetzt nicht in den 70er Jahren angefangen hat, sondern viel früher, und dass die Geschichte einfach sehr lang ist. Und genau, ich wollte fragen, aber hattet ihr auch solche Aha-Momente oder Sachen, die euch besonders überrascht habt, als ihr dieses Dossier einfach gemacht haben?
Ja, tatsächlich, wir hatten wirklich auch viele Aha-Momente. Also wir haben ja auch fast ein Jahr dran gearbeitet und da bleibt das auch nicht aus und das Material ist wirklich riesig. Das hat uns, das war das Erste, was uns irgendwie überrascht hat. Vielleicht das Erste ist, dass es so verschiedene Sichten auf diese Debatte gab und gibt und auch dieses Eintauchen in das Material hat uns halt auch sehr viele Fundstücke und zum ersten Mal gezeigte Protokolle, die, von denen wir wussten, die sind noch nicht veröffentlicht, die haben wir gefunden und die haben wir jetzt auch in dieses Dossier integriert. Ne? Und vielleicht so meine Aha-Momente, die ich hatte und die auch im Team entstanden sind, irgendwie, ist, dass es doch sehr unterschiedliche Perspektiven eben gab auf diese Debatte. Also zum Beispiel, dass Clara Zetkin als eine wirklich ja wichtige Frauenrechtlerin eben noch 1913 gegen Abtreibung und für den Paragraph 218 war, weil sie eben argumentierte damals, ne, dass der Masse der Arbeiterklasse bedürfe, um die Revolution zu gewinnen, ne, und dass sie erst später ihre Meinung zu diesem Thema ändert. Das war mir aber nicht bewusst. Das habe ich so nicht gewusst. Und da haben wir so noch nicht abgespeichert gehabt. Wir hätten da gedacht, sie hätte da eine konsistentere Meinung gehabt dazu. Oder dass es halt, dass der Paragraph 218 und seine Geschichte, dass das so ein großes gesellschaftliches Thema auch in der Weimarer Republik war. Also, dass da wirklich so alle darüber gesprochen haben. Und durch jede gesellschaftliche Sphäre hinweg über dieses Thema diskutiert worden ist, während es heute, also wir haben zwar jetzt dieses Jubiläum und deswegen sprechen wir in diesem Jahr sehr, sehr viel darüber, aber sonst ist es nicht das beherrschende Thema der gesellschaftlichen Debatte. Ne? Und das wäre zum Beispiel spannend. Und dann vielleicht auch noch so ein Aha-Moment, was wir eher tatsächlich eher bedauert haben, dass wir das, darüber habt ihr vielleicht ja auch schon gesprochen, dass im Einheitsvertrag das Thema gar nicht aufgenommen wurde und dass das eigentlich ein einzigartiges Phänomen ist, weil beide Verfassungen wurden ja damals, also die der BRD und der DDR, in jedem Punkt verglichen, aber eben nicht beim Paragraph 218 und da wollte man einfach nicht ran und das, durchaus diese sehr progressive Gesetzgebung in der DDR, die wollte man da einfach nicht verhandeln und hat das einfach vertagt und vertagt und vertagt und am Ende ja eine mehr schlechte als rechte Lösung gefunden und ja, de facto ja fast doch die BRD-Verfassung dann halt für die neue Bundesrepublik Deutschland halt auch gelten lassen. Aber dass sowas halt passieren kann und dass es offensichtlich da, wenn es so ein Thema gibt, was halt Sprengkraft hat und so ein Potenzial hat, irgendwie auch gesellschaftliche Debatten zu lenken, dass das dann einfach unter den Tisch fällt oder eben dann vielleicht tatsächlich auch für Juristinnen oder für Politikerinnen auf einmal ein zu heißes Eisen wird. Das war für uns auch so ein Aha-Moment, als wir dieses Dossier erstellt haben.
Ja, ich glaube, diese drei Aspekten hatten wir auch als ein großes Aha-Moment. Also das mit dem, dass wir in der Weimarer Republik, das ein großes Thema war, dass es überall in den Medien waren, also nicht in Parlament, aber es wurde viel darüber gesprochen, geschrieben und dass wir das überhaupt nicht erwartet hatten. Das auch mit Clara Zetkin, wir waren sehr überrascht. Und ja, es ist auch sehr merkwürdig, wenn man sich vorstellt, dass ein Recht gleichzeitig existiert und nicht existiert auf dem gleichen Gebiet sozusagen. Und dann wird es einfach, ja genau, wie du sagst, unter den Tisch gestellt. Und dann verlieren Frauen das Recht, wovon sie einfach so lange profitieren konnten. Es ist ja sehr einzigartig, also auch juristisch gesehen, da bin ich jetzt nicht Juristin bin, aber trotzdem, es ist sehr merkwürdig. Also ich komme schon mal zu meiner letzten Frage, wo du auch kurz und knapp sagen kannst, wie du zum heutigen Paragraphen 218 stehst und was du dir für die Zukunft wünschst.
Ja, ich hoffe tatsächlich, dass nicht nur ich da dieser Meinung bin, aber tatsächlich stehen wir in einer Reihe mit ganz vielen Akteurinnen, mit vielen feministischen Akteurinnen und natürlich ganz klar, also Paragraph 218 und 219a gehören abgeschafft. Also sie sind einfach anachronistisch. Sie sind tatsächlich auch ein Sinnbild für patriarchale Interessen. Und ja, wir glauben einfach tatsächlich, dass es eine volle, uneingeschränkte Selbstbestimmung für alle Menschen geben muss. Und dass jeder Mensch über den eigenen Körper entscheiden muss. Und das ist ein Recht, was unverbrüchlich ist eigentlich. Und das fängt beim Namen an und das endet bei Körperpolitik und bei gesundheitspolitischen Fragen. Ne? Ja. Und was mir auch noch wichtig ist, ist, dass es ja bei dieser Befürwortung des Paragraph 218, also auch so von so Lebensschutzbewegungen oder anderen Akteurinnen in dieser Debatte, da geht es ja nicht, wie immer tatsächlich so vorgeschützt wird oder herausgestellt wird, um Humanität, Menschenwürde oder eben genau diesen Lebensschutz, in Anführungszeichen, sondern und das hat irgendwie auch unsere Arbeit nochmal daran gezeigt, das ist auch, finde ich, in sehr vielen Dokumenten nachlesbar, es geht wirklich tatsächlich um das Sichern der patriarchalen Vormachtstellung, also auch um Kontrolle von weiblicher Reproduktionstätigkeit, es geht um religiöse Interessen, es geht um bevölkerungspolitische Interessen sehr oft und wir müssen einfach in der Gesellschaft darüber diskutieren, ob und wie wir diese Interessen teilen oder ob wir diese Interessen vereiteln wollen. Und ich würde sehr, sehr stark zu Letzterem aufrufen wollen.
Vielen Dank, Franziska. Das waren tolle letzte Worte. Das war die letzte Folge unserer Staffel zum Paragraphen 218. Wir bedanken uns bei allen ZuhörerInnen und wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns immer auf eure Rückmeldungen. Wir sind auf münzenbergforum.de oder alle relevanten sozialen Netzwerken zu erreichen.